Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Beginnen wir doch mit einem Rückblick. Samstagabend vor 7 Tagen.
The Gold Lion for Best Film.
Poor Things by Yorgos Lanthimos.
So klang das in Venedig, als der Goldene Löwe verliehen worden, nicht an Poor Things von Yorgos Lanthimos, eine subversive, fantastische Frankenstein-Variante. Und damit etablierte die Jury auch einen gewissen Trend im Festivalkino, denn der Preis eines Kunstfestivals geht neuerdings, egal ob Cannes, Berlin oder Venedig, immer häufiger an Fantasy-Filme, also Genrewerke, die politische, gesellschaftliche oder historische Themen filtern durch die Welt der Science-Fiction mit vielen okkulten Elementen, mit Geistern, Magiern und Monstern. Ein Ort für die Konfrontation mit dem Fantasy-Kino, das ist seit vielen Jahren in Deutschland das Fantasy-Filmfest, das immer wieder im September in vielen deutschen Städten die besten Fantasy-Filme der Saison zeigt. Dieses Jahr eröffnete das Festival mit Dogman von Luc Besson, der gerade ja erst in Venedig seine Weltpremiere gefeiert hat und schon in wenigen Wochen ganz offiziell in unsere Kinos kommt. Über diesen Film und die unterschiedlichsten Themen des aktuellen Fantasy-Kinos habe ich vor der Sendung mit Friederike Dellert gesprochen. Sie ist Teil des Leitungsteams der 37. Ausgabe des Fantasy-Filmfestes und ich wollte von ihr wissen, wie sie das Genre Fantasy erstmal überhaupt definiert. Also was muss ein Film aufweisen, um sich für das Programm des Fantasy-Filmfestes zu qualifizieren?
Ja, das stimmt. Der Begriff Fantasy ist eigentlich sehr weit und viele Menschen haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon. Wir haben das Festival ja vor vielen Jahren, also Ende der 80er Jahre, gegründet und da war der Fantasy-Film an sich eigentlich auch noch tatsächlich gerade ein Schwerpunkt, ein Trend. Aber seitdem denken wir persönlich gar nicht in dieser Schublade Fantasy, sondern haben das Genre, kann so viel sein. Auch neben den klassischen Begriffen wie Thriller, Sci-Fi, Horror gibt es so viel dazwischen. Das heißt, für uns ist es so, wir brauchen Filme, die schon ungewöhnlich sind, das kann auch stilistisch sein, die irgendwie vielleicht ein schräges Vibe haben, die Geschichten irgendwie auf eine ungewöhnliche, vielleicht auch extreme oder provokante Weise erzählen. Und ich sag mal, zum Beispiel unser Eröffnungsfilm Dogman von Luc Besson, das ist genau so ein Film, den man eigentlich nirgendwo einordnen kann, der schon zeigt, wie vielfältig das Genre sein kann.
Haben Sie denn das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren auch diese Idee, was ein Fantasy-Film ausmacht, überhaupt verschoben hat?
Absolut. Also gerade finde ich, dieses Jahr ist es sehr auffällig, dass Regisseure ihre Geschichten in einer ganz ungewöhnlichen Weise auch erzählen. Also sie bedienen sich von Genre-Elementen, aber lassen teilweise sehr, sehr sozialkritische, gesellschaftliche Veränderungen oder komplexe gesellschaftliche Situationen mit in ihre Szenarios einfließen. Also zum Beispiel unser Centerpiece The Animal Kingdom erzählt davon, dass die Menschen sich plötzlich anfangen, in Tiere zu verwandeln. Und das heißt, da geht's auf jeden Fall um die Veränderungen der Welt, die uns bevorstehen. Und es wird auf eine sehr poetische, metaphorische Weise erzählt, mit ganz tollen Special Effects, ja, also wirklich großartig, berührend, auch teilweise beängstigend. Aber genauso ein großer Mix von vielen Dingen und Stilen und wie gesagt, so mit einer gewissen Vision. Das finde ich, häuft sich in dieser Zeit gerade interessanterweise sehr. Oder zum Beispiel ein Film wie Raging Grace, da geht es darum um eine junge Philippiner ohne Aufenthaltsberechtigung in England und das wird so als Aufhängepunkt ihre ganzen wirklichen realen Probleme und mit ihrer Tochter und was sie da alles durchmacht, ja, ihre Angst immer vielleicht entdeckt zu werden. Und das wird dann halt in einen Horrorfilm-Kontext nochmal gebettet, also eine wirklich geniale Mischung. Ja, und so verändert sich gerade das Genre, finde ich, sehr stark.
Zeigt sich das vielleicht auch beim Publikum des Fantasy-Filmfestes? Hat sich da gerade durch die Art und Weise, dass aktuelle Themen durch den Filter des Fantasy-Films erzählt werden, hat sich da auch was beim Publikum getan? Hat sich die Zusammensetzung in den letzten Jahren vielleicht verändert?
Also habe ja eben schon mal kurz von den Anfängen gesprochen und da war das Festival auch sehr horrorlastig und es war auch die Zeit der starken Zensur, da wurden ja Filme viel verbannt. Das Festival war damals die einzige Möglichkeit, auch die Filme im Kino auf Leinwand und ungeschnitten zu sehen. Und von da aus sind wir wirklich einen langen Weg gegangen mit dem Publikum. Auch das Publikum hat sich so wie unser Programm sehr geöffnet. Es ist sehr divers geworden. Es gibt wirklich alle Altersschichten und Menschen von wirklich total unterschiedlichen Backgrounds und Interessen kommen kommen zusammen und das finden wir ganz großartig. Das ist eine tolle Energie dadurch beim Festival. Und dass wir sozusagen sehr weit programmieren und dass das Festival ein Ort ist für cineastische Entdeckungen, ich glaube, das ist so der Konsens, auf den sich die Zuschauer und Zuschauerinnen verständigt haben.
Jetzt sprechen wir über den Eröffnungsfilm dieses Jahres, Dogman von Luc Besson. Der lief ja gerade im Wettbewerb beim Filmfestival von Venedig. Dort hat er seine Weltpremiere gefeiert. Wieso ist das gerade ein guter Eröffnungsfilm für das Fantasy-Filmfest?
Ja, weil er genau für das steht, was wir so schön finden. Nämlich, dass man etwas entdeckt, sich auf einen Film einlässt, wo man vielleicht überhaupt nicht wusste, was kommt. Und dann mit einem großen, ja, Lächeln sozusagen in diesem Film sitzt, weil es einem so berührt. Also es wird auch geweint, das kann ich auch sagen. Die Hauptrolle ist ein sehr ungewöhnlicher Protagonist. Ich möchte nicht sagen inhaltlich, was es ist, aber es ist ein Außenseiter, der quasi gegen die Welt kämpft, seinen Weg geht und dabei hat er circa 30 Hunde an seiner Seite, das ist seine Familie und diese Hunde und er, die vollbringen dann wirklich so ganz spannende Sachen, kämpfen sozusagen gegen die Schlechten dieser Welt. Es hat einen gewissen Comic- und Märchenaspekt, es erinnert in Elementen an Joker und auch Caleb Landry Jones, der Hauptdarsteller, der bringt dieser Rolle eine solche Tiefe. Der Film ist auch sehr musikalisch, er ist stilistisch wirklich perfekt und die ersten Reaktionen mit dem Festival hatten jetzt schon auch zwei Eröffnungen in München und Frankfurt und der Film hat die Zuschauer umgefegt, wirklich. Er hat jeden abgeholt und das, obwohl er wirklich, glaube ich, einer der ungewöhnlichsten Eröffnungsfilme auch ist, die wir vielleicht je präsentiert haben.
Da wir gerade beim Eröffnungsfilm sind, wollte ich auch noch den Blick auf den Abschlussfilm werfen, Vermin aus Frankreich. Überhaupt viele französische Filme dieses Jahr beim Fantasy-Filmfest. Kann man denn sagen, dass das französische Kino einen Schwerpunkt darstellt oder dass die französischen Fantasy-Filme irgendwie ganz besonders sind dieses Jahr?
Also tatsächlich gibt es dieses Jahr eine wirkliche Häufung an französischen Filmen, die uns überzeugt haben. Und wir hatten schon immer eine lange Tradition mit dem französischen Film, auch sehr im französischen Thriller. Dieses Jahr, wie gesagt, Animal Kingdom, Le Règne Animal, habe ich schon erwähnt. Und jetzt Vermin, der Abschlussfilm, auch ein ganz großartiger Film. Vincent Mastai, Vincent doit mourir. Also es gibt dieses Jahr extrem viele spannende und ungewöhnliche französische Filme beim Fantasy-Filmfest zu sehen. Und insgesamt vielleicht auch noch ein kleiner anderer Trend. Wir sind dieses Jahr sehr tierfreundlich. Es gibt so unglaublich viele Tiere in den Filmen dieses Jahr. Also angefangen halt mit den Hunden in Dogman oder in Animal Kingdom geht es ja darum, dass sich die Menschen Tiere verändern. Und beim Abschlussfilm geht es um böse Spinnen. Also wir sind dieses Jahr wirklich sehr, sehr tierlastig.
Ich möchte noch auf Get Shorty hinaus, so heißt Ihre Kurzfilmreihe, die ja auch schon Tradition hat. Wieso ist es Ihnen wichtig, auch dieser Kunstform eine Plattform zu geben?
Ja, wir hatten schon immer ein großes Herz für Kurzfilme und freuen uns natürlich auch sehr, dass schon mittlerweile seit einigen Jahren Filmstarts mit uns das Programm präsentiert und auch einen Geldpreis bietet. Also da gibt es halt 2000 Euro für den Regisseur, die Regisseurin zu gewinnen. Und ja, der Kurzfilm. Beim Kurzfilm fängt halt alles an. Die Karrieren von so vielen großartigen Talenten und viele haben wir dann auch schon tatsächlich bei Get Shorty mit ihren ersten Filmen präsentiert und die kommen dann mit ihrem ersten Spielfilm später wieder. Und der Kurzfilm hat ja generell so eine ganz besondere Art. Er kann ja alles machen. Er kann total experimentierfreudig sein und er hat diese Würze der Kürze und überrascht einen dann oft mit einem ganz großartigen Twist, ja. Also es geht viel um Timing. Im Prinzip glaube ich, die Filmemacher und Filmemacherinnen probieren sehr, sehr viel aus in diesen kurzen Filmen. Und da kann man halt, wie gesagt, großartiges Talent sehen. Und eine solche Bandbreite auch. Gerade dieses Get Shorty-Programm dieses Jahr ist sehr gelungen, weil ein riesiger Mix an Ländern, Stilen und Geschichten.
Abschließend vielleicht noch ein Geheimtipp aus dem aktuellen Programm, den Sie uns allen ans Herz legen würden. Ich weiß, es ist schwer, aber vielleicht gibt es dann doch einen Film, den man vielleicht herausheben könnte.
Ja, es ist schwer und ich entscheide mich, weil ich habe jetzt schon über ein paar Filme gesprochen, insofern ich entscheide mich jetzt hier an dieser Stelle für Tiger Stripes. Das ist eine Co-Produktion unter anderem aus Deutschland und Malaysien und der Film, den haben wir in Cannes gesehen und uns total begeistert. Es geht um eine Teenagerin in einer malaysischen Schule und sie ist sozusagen die erste, die ihre Periode bekommt, was in der Community und gerade in der Schule bei ihren Mitschülerinnen auf totale ja, also finden sie ganz furchtbar und es wird quasi gleich dämonisiert und also der Film kriegt dann auch wirklich diese Fantasy-Elemente und er hat einen großen Witz, er zeigt sehr viel auch über reale Zustände und er berührt einen sehr. Diese junge Hauptdarstellerin ist einfach die Wucht.
Sagt Friederike Dellert, Teil des Leitungsteams des 37. Fantasy-Filmfests. Das Programm des Fests läuft in unterschiedlichen deutschen Städten, in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Nürnberg, noch bis zum 27. September. Alle Einzelheiten zu den Filmen und Spielstätten findet man auf fantasyfilmfest.com. Dass das Fantasy-Kino auch eine Methode sein kann, sich explizit mit politischen Themen auseinanderzusetzen, das kann man, wie gerade gehört, auf dem Fantasy-Filmfest sehen oder seit gestern auf Netflix im Film El Conde des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín. Darin zeigt sich der chilenische Militärdiktator Augusto Pinochet als ewig lebender Vampir, der sich immer noch am Blut und den Herzen der Chilenen vergeht. El Conde ist nur ein Beispiel von vielen Filmen, die sich mit der Pinochet-Diktatur auseinandersetzen. 50 Jahre nach dem Militärputsch zeigen Streamingdienste und Mediatheken viele bekannte und unbekannte Klassiker des chilenischen Kinos, das sich immer mit den politischen Folgen des Landes auseinandergesetzt hat. Peter B. Schumann hat einige Beispiele für uns zusammengetragen.
Alguien se metió en su maleta, trajo estacas y martillos de plata.
Pinochet als Vampir. Weiter lässt sich die Satire nicht treiben. Der General, der während seiner Gewaltherrschaft Tausende ermorden ließ und Zehntausende ins Unglück stürzte, bleibt selbst als Erscheinung aus dem Jenseits ein Blutaussauger des Volkes. Soweit wie Pablo Larraín in seinem Spielfilm El Conde, hätte sich vor einem halben Jahrhundert ein anderer großer chilenischer Filmregisseur, Raúl Ruiz, in Realismo Socialismo nie gewagt. Damals ging es ja auch um einen sozialistischen Realismus oder genauer gesagt um den demokratischen Sozialismus. Nur war der mit dieser Vision durchaus sympathisierende Ruiz ein Skeptiker. Er sah die inneren Widersprüche der Unidad Popular, der Regierungsallianz von Salvador Allende, und hat sie mit der ihm eigenen Ironie gestaltet. In seinem Spielfilm von 1973 lässt er zwei Welten aufeinanderprallen. Die Arbeiter, die von einer Art Lumpenproletarier angeführt werden, und eine Gruppe von Intellektuellen, Parteigänger der Regierung, Kleinbürger, die sich am liebsten einen poetischen Reim auf die Realität zu machen pflegen. Beide Parteien treffen zunächst freundschaftlich zusammen und geraten schließlich gewaltsam aneinander. Das war die von dem legendären Raúl Ruiz bevorzugte, ironisch-parodistische Form der Auseinandersetzung mit dem chilenischen Weg zum Sozialismus. Die Fertigstellung des Films scheiterte damals am Putsch Pinochets. Übrig blieb ein 50 Minuten langes Rudiment, das hin und wieder auf ausländischen Festivals auch auf der Berlinale gezeigt wurde. Wie das regierungsoffizielle Chile darauf reagiert hätte, lässt sich leicht vorstellen. Sein zwei Jahre zuvor produziertes Werk La Expropiación, die Enteignung, eine Satire auf die Landreform, wurde heftig abgelehnt. Inzwischen wurden große Mengen von damals nicht verwendetem, ins Ausland geschafftem Material in US-amerikanischen und belgischen Archiven gefunden. Valeria Sarmiento, Ruiz Witwe und Co-Autorin vieler Filme, hat daraus eine neue, eineinhalbstündige Version gestaltet, die in diesem Monat des Gedenkens Premiere hat. 1973, dem letzten Regierungsjahr Allendes, begann ein anderer, längst berühmter Regisseur, La Batalla de Chile, die Schlacht um Chile, in den Straßen Santiagos zu drehen, Patricio Guzmán. Und zwar mit einer ganz anderen Absicht. Eine permanente Mobilisierung herrschte damals auf dem Land wie in den Arbeitervierteln, so erzählte er später. Eine freudige Stimmung voller Musik und Gesang. Das fand ich toll und hat mich angetrieben, sofort mit dem Filmen zu beginnen, denn so hatte ich mein Land noch nie erlebt. Es entstand der wichtigste Film über den chilenischen Weg zum Sozialismus, die Schlacht um Chile, der Kampf eines unbewaffneten Volkes. In seinem 4,5-stündigen Opus Magnum dokumentiert Guzmán das letzte Regierungsjahr von Salvador Allende bis zum Putsch im September 1973. Niemand hat das turbulente Geschehen detaillierter erfasst als dieser einzigartige Chronist chilenischer Geschichte in seinem Film. Und der wurde erst in diesem Jahr der Erinnerung in Chile angemessen verbreitet. In einer restaurierten Fassung, landesweit und kostenlos. Seit dieser Woche ist er auch auf Arte zu sehen. Während in Chile die extreme Rechte wieder am Boden gewinnt und Pinochet als Reformer anpreist, taucht er als eine offensichtlich unsterbliche Erscheinung wieder auf und kreist als Vampir über die Leinwände, durch die Geschichte, durch die Bildwelt und die Albträume des chilenischen Volkes. Wir haben die Form der Farce gewählt, so Pablo Larraín. Denn wir wollten nicht nur den bekannten Vergewaltiger von Menschenrechten zeigen, sondern ihn auch wegen seiner Wirtschaftsverbrechen anprangern. Denn unser Pinochet will, aus purer Soldatenehre, lieber ein Mörder als ein Dieb sein. Deshalb fängt der Film auch ganz lustig an, so ähnlich wie der Faschismus, der zunächst meist mit einer harmlosen Fassade auftritt, dann Angst verbreitet und schließlich mit Gewalt zuschlägt.
Das chilenische Kino in all seinen Varianten zu sehen, zum Beispiel in der Arte-Mediathek oder wie im Fall von El Conde zurzeit auf Netflix. Und auch über das Kino von Raúl Ruiz werden wir in ein paar Wochen an dieser Stelle intensiver berichten, wenn das Wiener Filmmuseum dem chilenischen Regisseur die erste komplette Retrospektive in Europa widmen wird. Aktuelle Dokumentarfilme beschäftigen uns in den nächsten Minuten hier im Filmmagazin, weil gerade eine ganze Menge an politischen und historischen Dokumentarfilmen gerade auf unseren Leinwänden gezeigt werden. Und der erste, über den wir jetzt sprechen wollen, der behandelt einen Teil der deutschen Filmgeschichte. Das deutsche Kino, das hat ja in seiner langen Geschichte sehr viele Pioniere hervorgebracht, Künstlerinnen und Künstler, die in der frühen Phase das Kino als Kunstform, aber eben auch als neue Technik revolutioniert haben. Friedrich Wilhelm Murnau zum Beispiel erfand ja den Horrorfilm, Fritz Lang dann das Science-Fiction-Genre und eine Lotte Reininger den Animationsfilm. Im Bereich des Experimentalfilms gab es auch einen heute dann eher unbekannten Meister, Oskar Fischinger. Er brachte Farben und Formen in Bewegung, er zeigte, wie abstrakt und avantgardistisch das neue Medium Film sein konnte. Er floh dann auch vor den Nationalsozialisten nach Hollywood, wo er von den großen Studios mit offenen Armen empfangen wurde. Und auch am großen Disney-Klassiker Fantasia machte er mit. Doch Fischinger, er war anders, wie seine Frau und spätere Witwe Elfriede sich im Dokumentarfilm Oskar Fischinger Musik für die Augen erinnert.
Heutzutage könnte man sagen, dass er der erste Videoclipmacher war. Da haben alle gefragt, wie hat er das gemacht? Jetzt ist alles Computer und die denken alle, das ist das Beste. Er war eben doch irgendwo immer ein Vorläufer. Damals wollte er keine Patent mehr rausnehmen. Er hat immer gesagt, was ich erfinde, gehört der Masse. Ich bin nur ein Katalyst, hat er gesagt. Oskar war also durch und durch ein Idealist.
Was das wirklich für ein Mann war, also das Leben und die Karriere von Oskar Fischinger, kann man in diesem Dokumentarfilm Musik für die Augen kennenlernen. Nächste Woche kommt der Film offiziell in unsere Kinos und ich konnte vor der Sendung mit den Regisseuren, mit Ralf Ott und Harald Pult sprechen. Und anfangs wollte ich von den beiden wissen, wie sie denn die Kunst von Oskar Fischinger beschreiben würden.
Oskar Fischinger war im Grunde genommen der Pionier der Motion Graphics. Also heute würde man sagen Motion Graphics. Früher war das ein abstrakter grafischer Film. Und er ist im Grunde früher Visual Effects Mann gewesen. Er hat ganz früh visuelle Effekte hergestellt. Ich glaube, in Berlin war das noch gewesen, aber hat angefangen. Und er gilt heute als der Vorreiter des Musikvideos, wenn man es genau nimmt. Die Elfriede sagt in diesem Interview, was Harald gedreht hat, heute machen sie alles mit dem Computer und sie meinen, das sei alles viel besser. Das ist ein ganz lustiger Ausschnitt in dem Film, der sehr, sehr viel sagt. Der Oskar Fischinger Der hat wie ein Nerd an analogen Animationsprinzipien und Konzepten gearbeitet, die du heute mit dem Computer mit im Handumdrehen nacharbeiten, nachstellst oder machen kannst. Und er hat es mühsam ausgearbeitet, hat das Musikvideo erfunden.
Der Film zeichnet das Leben von Oskar Fischinger nach, aber Harald Pulch, Sie sind ja schon sehr lange an diesem Projekt dran und der Ursprung ist eine Begegnung mit der eigentlichen Protagonistin des Films, mit der Witwe von Oskar Fischinger, Elfriede. Wie haben Sie sie denn kennengelernt?
Ich habe die Elfriede 1991 kennengelernt. Die war in Frankfurt und ich habe damals einen Film, Film ist Rhythmus, Werbefilm und Avantgarde in den 20er und 30er Jahren gemacht. Dann habe ich zu der Elfriede gesagt, wir machen einen Film über den Oskar und dann kann sie das Weitere erzählen. Und 93 bin ich dann nach USA gefahren. Dann habe ich die Elfriede besucht mit dem Kameramann. Wir waren 5 Tage da und haben den Film gedreht.
Und wie ist es jetzt dazu gekommen, dass aus den Aufnahmen von damals, jetzt quasi 30 Jahre später, dieser Dokumentarfilm entstanden ist?
Ich habe den Film im Rohschnitt fertig gehabt. Dann lag das auf dem EWIT und ich habe gesagt, ich muss die Professur bewältigen. Ich habe Ende 1993 die Professur für Filmgestaltung an der Hochschule Mainz angenommen. Und ich mache das in 2-3 Jahren weiter. Aus 2-3 Jahren sind es 30 Jahre geworden.
Gut, ich habe den Harald Pulch, meinen Ex-Prof, der mir das Filmemachen beigebracht hatte, gefragt, Harald, was wurde eigentlich aus diesem Oskar Fischinger-Film? Beide haben kurz geschlupft und Harald meinte, ja, der liegt in Wiesbaden auf dem EWIT. Und ich bin fast zusammengebrochen, weil ich dachte, es kann nicht wahr sein, dass so ein Film mit so super Aufnahmen irgendwo rumgammelt und nie gesehen wird. Und habe ihn gefragt, lass uns den restoren. Er hat den Armin Riegel, den Editor aus Wiesbaden, angefragt, ob er das Material noch hat. Wir haben das Material recovered, remastered und auf eine 16:9 Bühne gehoben. Und haben den Film neu strukturiert, neu geschnitten, umgearbeitet. Wir haben Motion Graphics dazu gemacht, um den ganzen Film zu verpacken. Und wir haben den kompletten Film neu strukturiert und neu hergestellt.
Es ist ja ganz interessant in dem Film, wie man erfährt, wie er auch bei Fritz Lang, Frau im Mond, die Rakete quasi, also den Abschuss der Rakete mit dem Countdown, den ja letztendlich Fritz Lang auch erfunden hat, konstruiert. Das war jemand, der Film als Technik wohl begriffen hat, nicht wahr? Also Film als technisches Medium, Film auch, den man wirklich anfassen, benutzen, scratchen kann. Das war jemand, der nicht einfach nur Geschichten erzählen wollte, wie die meisten um ihn herum.
Der Oskar Fischinger hat vielfältig gearbeitet. Der war Trickfilmer, der hat zum Beispiel Die Frau im Mond gemacht, aber der war auch abstrakter Zeichner. Und diese Studien in Schwarz-Weiß, die hat der nach Filmmusik gemacht, die hat der Fischinger gezeichnet, also mit Kreide. Das sind 2000, 4000 Blatt gewesen, die hat er abgefilmt. Und das war richtig toll, wie der die Zeichnung gemacht hat.
Der Oskar Fischinger hat die Partitur nachgearbeitet und untersucht, studiert und versucht, Tonlängen und Klänge nachzuarbeiten, grafisch nachzuarbeiten, indem er die Partituren analysiert hat mit Violinschlüssel, Bassschlüssel etc.
Man merkt auf jeden Fall in der Dokumentation, wie groß überhaupt die Musik, was für eine Rolle die in seinem Leben gespielt hat. Interessanterweise ist das ja auch eine Biografie, so wie wir das ja mitbekommen, die Station seines Lebens im Dokumentarfilm, die natürlich auch den Zweiten Weltkrieg inkorporiert. Er war in Deutschland, er hat in Deutschland seine Karriere begonnen, dann später auch mit seiner Frau und dann verlässt er Deutschland. Und ich fand es ganz interessant, dass er nach Hollywood geht und dort von den großen Studios auch empfangen wird, als hätten sie nach einem wie ihm fast gesucht.
Paramount hat den Fischinger beobachtet. Wir hatten ein Studio in Berlin und der Fischinger war besonders. Dann haben die ihn eingeladen nach Hollywood, Paramount Studio Hollywood, da einen Film zu machen. Und dann ist er nach Hollywood gegangen. Er hat aber relativ wenig Englisch gesprochen. Fantasia war riesengroß und Hollywood haben sie täglich ein Briefing gehabt. Und da hat Oskar Fischinger beigesessen und hat nur Yes, Yes gesagt. Weiter hat er nichts verstanden. Das war wirklich Wahnsinn. Dann hat er Zeichnungen gemacht, die sind auch im Film drin. Aber Walt Disney hat gesagt, das muss Geigen oder so machen. Und dann hat er gesagt, das macht er nicht. Er hat einen anderen Verhältnis zu dem Film gehabt. Und dann ist er nach 11 Monaten ausgestiegen. Der hat einsam gearbeitet. Hollywood war für ihn viel zu groß.
Ich hatte das Gefühl, dass so wie seine Ehefrau das erzählt, dass das auch ja ein Moment war, wo das Paar auch permanent unter Finanznot litt, nicht wahr? Man muss ja auch letztendlich, sie hatten Kinder, man musste das Leben finanzieren. Ich hatte das Gefühl, wenn Elfriede spricht, meinte sie, schade, dass er nicht bei Disney geblieben ist, die zahlten nicht so viel, aber immerhin war das Geld. Also es ist auch eine Geschichte davon, wie man von in der vom abstrakter oder Avantgarde-Kunst leben kann, nicht wahr?
Ja, Pearl Harbor war ein einschneidendes Erlebnis. Da haben die Leute Fischinger verboten, in Studios zu arbeiten. Und dann hat er keine Aufträge mehr bekommen. Und das war eine richtig wichtige Weichenstellung für ihn. Und dann hat er den unterstützt. Aber das war richtig wenig Geld. Und dann haben sie irgendwie überlebt. Die Elfriede Fischinger hat dann Hollywood Arbeit angenommen. Dann ist es einigermaßen gut rübergegangen, aber das war richtig schwer für die.
Ich wollte fragen, an sich jetzt der Oscar Fischinger durch ihren Film kommt nochmal in so ein anderes Bewusstsein und auch seine Qualitäten und seine Leistungen, die filmgeschichtlich natürlich enorm sind. Ich frage mich, kann man denn heute noch irgendwie von Enkeln sprechen? Also gibt es heute Ideen von Oscar Fischinger, ich weiß nicht, im Kino oder in der Videoclip-Kunst, wo man merkt, so da ist noch irgendwie Spurenelemente dieses Genies von damals als heute erhalten?
Es gibt unwahrscheinlich viele abstrakte Musikvideos, die sich natürlich an Animationsprinzipien, die Oscar Fischinger eruiert hat, anlehnen. Also allein zweidimensionale Objekte auf dem Bildschirm zu bewegen, nicht nur von links nach rechts und oben nach unten, sondern auch in die Tiefe gehen, das sind sicherlich Anlehnungen an Animationsprinzipien, die der Oscar Fischinger ausprobiert hat. Der das allerdings alles analog gemacht hat, der die Objekte, die grafischen Objekte teilweise an Schnüren aufgehängt hat, um sie in der Tiefe verschwinden zu lassen, wieder nach vorne zu kommen und so weiter, und hat die im Raum bewegt. Da wird einem schwindelig. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es muss eine urmühsame Arbeit gewesen sein. Aber diese Animationstechniken, Konzeptionen oder Prinzipien der 2D-Animation, als zweidimensionale Animation, die findet man heute nach wie vor.
Oscar Fischinger, Musik für die Augen, so heißt der Dokumentarfilm von Harald Pulch und Ralf Ott. Zu sehen ist er ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Knapp 100 Jahre nach seinem Erscheinen ist Virginia Woolfs Roman Orlando immer noch einer der Schlüsseltexte der queeren Literatur. Auf sehr persönliche Art und Weise verbindet nun der Philosoph und Transgender-Aktivist Paul B. Preciado diesen Roman mit seiner eigenen Geschichte und seinen eigenen Theorien. Auf der Berlinale wurde im Februar sein Filmessay Orlando, meine politische Biografie, gleich mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Teddy-Preis als bester queerer Dokumentarfilm. Jetzt ist das Filmessay in den deutschen Kinos zu sehen und darüber spreche ich mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Wie bezieht sich Preciado denn jetzt auf Virginia Woolfs Roman? Er selbst hat ja einige Bücher zur Transsexualität und Transgender veröffentlicht.
Ja, also zu Beginn sehen wir ihn als politischen Aktivisten. Das war er in jungen Jahren auch mal. Und er klebt so nachts heimlich Plakate und auf denen steht: Wo bist du, Orlando? Und aus dem Off erzählt er dann, dass er eigentlich habe die Geschichte seiner eigenen Verwandlung aufschreiben wollen. Aber da sei ja schon das verfluchte Buch von Virginia Woolf gewesen und besser hätte er das alles nicht schreiben können. Deshalb ist sein Film erstmal ein Brief an Virginia Woolf, eine Auseinandersetzung mit ihren Schriften, wie sie Orlando gesehen hat. Und er will ihr aber auch zu verstehen geben, dass er im Grunde einer ihrer Orlandos sei und dass es noch ganz viele geben würde. Und die kommen in dem Film zu Wort.
Ich bin Coriangelis Brown. I don't see film. Yo seré el Orlando de Virginia Woolf.
Ja, und diese Orlandos stellen sich immer mit ihrem Namen vor und sagen, dass sie eben in die Rolle von Orlando schlüpfen. Sie tragen dann eine weiße Halskrause. Und diese einzelnen Erzählungen von ihnen ergeben dann eine große kollektive Transgeschichte.
Genau, das ist die Frage. Also es gibt dann eine Geschichte, ein Narrativ, das sich aus unterschiedlichen Biografien von unterschiedlichen Transmenschen zusammensetzt.
So könnte man das eigentlich beschreiben, weil der Autor und Regisseur sagt ja immer, dass er sich gegen die binäre Geschlechterordnung eigentlich auflehnt. Dass für ihn Transsein eben auch nicht einfach damit beendet ist, mit einer Geschlechterordnung Geschlechterangleichung, sondern das Transsein für ihn bedeutet die Freiheit, sich permanent neu zu erfinden. Und genau das möchte er durch diese Schilderung seiner Orlandos eigentlich bewirken. Also dann gibt es zum Beispiel auch einen Transmenschen, der erzählt, dass er einen weiblichen Penis hat. Also solche Erzählungen kommen drin vor. Diese Erzählungen sind alle sehr offen und ehrlich. Und wenn man sich die Transgeschichte anschaut oder auch die Geschichte der Transkörper, dann ist sie ja eigentlich immer besetzt von psychoanalytischen, psychiatrischen Diskursen und so weiter. Und er möchte jetzt endlich mal die Perspektive wechseln, also dass diejenigen, die Orlandos selbst zu Wort kommen, selbst zu Subjekten werden, dass es ihre subjektive Geschichte wird.
Transsexualität und Transgender, das sind Figuren, die zurzeit recht häufig auch auf den Leinwänden erscheinen. Gerade erst in Venedig hatten wir einen Spielfilm, in der Fall aus Polen, der also eine Geschichte erzählt hat. Wie ist das, wenn man auf die Kinogeschichte allgemein blickt, Anke? Wie schaut es da mit den Geschichten über Transsexualität aus?
Ja, ist es nicht ein bisschen immer doch Travestie mehr oder weniger gewesen, wenn man einen Käfig voller Narren nimmt? Damit bin ich groß geworden. Da geht es eben um verkleidete Körper, um Drag Queens, aber deren Körperlichkeit, Sexualität wird gar nicht ernst genommen. Nehmen wir Thriller wie Dress to Kill oder Psycho, ist es eben jemand, der das Geschlecht wechselt und zum Serienkiller wird. Oder auch in dem in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Film Titan von Julia Duvernay ist es ja so, es geht um eine Frau und ja, sie entzieht sich schon eben den Geschlechterzuschreibungen, aber ihre Verwandlung ist doch auch wieder mit Tod verbunden. Und deshalb versucht jetzt eben dieser Regisseur in seinem Film zu Virginia Woolf zurückzukehren, die dem Ganzen einfach versucht hat, eine poetische Deutung entgegenzusetzen.
Und kann man denn sagen, dass Preciado dann in Orlando meine politische Biografie, was ja auch ein sehr sprechender Titel ist, wenn man ehrlich ist, dieses Queersein auch in eine Form überführt oder kann er einfach nur sehr geschickt seine Theorien quasi vor uns ausbreiten?
Ja, also ich finde, dass der Film ja gar nicht so theorienlastig ist oder er wird so theorienlastig dadurch, dass eben gelebtes Leben dahinter ist. Und dadurch entwickeln sich vielleicht die Theorien und der Film an sich ist total verspielt und spielerisch, also auch unheimlich schön. Also da wird auch eine Szene mal nachgestellt aus Orlando, wo es eben um Sascha geht, eine Figur, die man nicht beschreiben kann, die sich die Mann und Frau, die alles zugleich ist, das ist unheimlich schön anzusehen. Es gibt auch so Momente, Utopien, wo eine planetarische, nicht-binäre Staatsbürgerschaft entwickelt wird. Und besonders gut hat mir eine Musikeinlage gefallen. Da sitzen die Leute, die Transmenschen, bei einem Psychiater im Warteraum. Und einer schmeißt eine Runde Hormone und dann geht die Fete los.
You bitch, this little shit. Do you wanna know what's in it?
Your liberation.
Also, in diesen Hormonen liegt die Befreiung, die Möglichkeit, sich unendlich neu zu entdecken. Und man sollte mal Lacan und Freud beiseite lassen, sondern seine eigene Geschichte schreiben, jenseits des Gesetzes, der Psychiatrie und so weiter. Ein schöner Befreiungsschlag.
Orlando, meine politische Biografie, heißt der Dokumentarfilm von Paul B. Preciado, der im deutschen Kino zu sehen ist. Anke Lewicke hat ihn vorgestellt. Vielen Dank.
Tschüss.
Politische Dokumentarfilme, das ist ja so ein roter Faden, der sich durch die heutige Sendung zieht. Und dazu zählt auch Frauen in Landschaften von Sabine Michel.
Lustigerweise hat meine Mama mein halbes Leben immer gesagt, ich soll in die Politik gehen und Abgeordnete werden. Und ich habe immer jedes Mal drüber gelacht.
Ich bin sehr jung in die Politik gekommen.
In der Position, die ich war, die wollte ich komplett ausfüllen. Da habe ich dann auch dafür gebrannt.
In ihrem Dokumentarfilm porträtiert Sabine Michel vier deutsche Spitzenpolitikerinnen. Yvonne Magwas von der CDU ist dabei, Frauke Petri, ehemals AfD, Manuela Schwesig von der SPD und Anke Domscheit-Berg von den Linken. Politisch trennen diese Frauen wirklich Welten. Aber ihre Biografien ähneln sich dann doch. Alle sind in der DDR sozialisiert worden und trafen eher zufällig in die Welt der Spitzenpolitik. Ich konnte vor der Sendung mit Regisseurin Sabine Michel über ihren Film sprechen und wollte zunächst von ihr wissen, wie schwierig es war, diese medial dann doch so geschulten Politikerinnen zu derart intimen und zum Teil auch privaten Aussagen zu bekommen.
Das war die große Hürde. Das war auch die Skepsis am Anfang. Also was können wir erzählen, jetzt nicht schon jeden Tag im Fernsehen sieht? Das war sozusagen unsere Aufgabe, sowohl inhaltlich, formell und aber auch visuell zum Beispiel. Also was können wir dem entgegnen? Ja? Und letztlich ist so ein Film eigentlich wie eine Reise. Also der Faktor Zeit spielt eine große Rolle, dass wir Zeit hatten. Ich bin am Anfang auch ohne Kamera hingegangen, dass wir Zeit hatten, uns kennenzulernen. Ich glaube, die Frauen waren letztlich auch überrascht, wie oft wir dann auch mit Kamera gekommen sind. Also wir sind immer wieder gekommen. Ja? Das ist ja auch etwas, was, sagen wir mal, journalistisches Arbeiten gar nicht leisten kann. Also, und wir haben uns gegenseitig auch ein Stück weit kennengelernt. Es war eine Begegnung auf Augenhöhe. Ich habe keine vorgefertigten, ich war sehr gut vorbereitet, aber ich hatte jetzt noch nicht so Thesen, die ich quasi nur bestätigen wollte, sondern es war ein Stück weit auch ergebnisoffen. Wir schauen, wohin es uns bringt, auch zusammen. Und das war letztlich, glaube ich, etwas, was Vertrauen aufgebaut hat. Ja, also sie sind offen, aber wir waren es auch mit ihnen. Ja, also das ist eine andere Arbeitsweise für einen künstlerischen Dokumentarfilm.
Mich interessieren ja auch vor allem die Gemeinsamkeiten, nicht nur Frau und die ostdeutsche Prägung ihrer Protagonistinnen. Was ich interessant fand, ist, dass alle Frauen eher zufällig in das Leben der Berufspolitik hineingeschlittert sind.
Das ist etwas, was für diese Generation sehr typisch ist. Also sie sind eben keine, die aus, sagen wir mal, so Politik-Dynastien kommen, ja, wo die Familien eben schon immer irgendwie SPD gewählt haben oder schon immer links, sondern sie sind Quereinsteigerinnen, sie sind eigentlich fast zufällig in die Politik geraten, weil sie etwas mitgestalten wollten. Und nicht zu vergessen, sie haben auch jeden Euro verdient. Also sie kommen jetzt eben auch nicht, sagen wir mal, aus Familien, in denen finanziell viel Rückenwind gegeben werden konnte, sondern sie haben sich quasi in den 90er Jahren zur Politik durchgekämpft, auch wenn man so will.
Jetzt ist Frauke Petri für viele sicherlich alles andere als eine gewöhnliche Berufspolitikerin. Sie konfrontieren sie auch ja immer wieder auch mit den Ideen des Populismus, die sie selber geäußert hat. Wie war das für Sie, sich erstmal einer Figur wie Frauke Petri zu nähern? Und was haben Sie über Frauke Petri gelernt, nachdem Sie so viel Zeit mit ihr verbracht haben?
Na, eine große Ambivalenz. Ich sag mal, ich bin keine Politikerin und ich sehe mich eben auch, sagen wir mal, in so einem künstlerischen Dokumentarfilm in einer anderen Funktion. Ja, ich will erzählen Geschichten, die man im Alltag oder auch, sagen wir mal, in den Tagesmedien nicht erzählt bekommt. Ich will, dass Menschen überrascht werden von diesem Film und auch ein Stück weit auch irritieren. Also das ist auch in Ordnung. Kunst darf auch ein Stück weit irritieren. Also insofern, mein Anliegen war, es gibt sehr viele Menschen, die sich zu dieser Politik der AfD in Ostdeutschland hingezogen fühlen. Sie gehört einfach dazu, ob wir es mögen oder nicht. Und deswegen war es für mich selbstverständlich, dass wenn ich einen Film über ostdeutsche Politikerinnen mache, dass ich das natürlich nicht aussparen kann. Und Frauke Petri hat mit ihrer deutsch-deutschen Biografie und den Diskriminierungserfahrungen, die sie als Ostdeutsche in Westdeutschland 1990 gemacht hat, ist sie auch eine interessante Protagonistin. Ja? Also, dass sie dann mit diesen Erfahrungen ganz andere Entscheidungen für sich getroffen hat, ist ja Teil des Filmes. Ja, das sind auch sozusagen mein Beweggrund gewesen. Also, das sind ja im Prinzip der Kern der Fragen auch immer wieder. Natürlich überraschte es mich, dass sie als sechsfache Mutter jetzt aber zum Beispiel keine Verfechterin der Quote ist und auch sonst findet, dass Frauen das ausschließlich mit ihren Ehemännern klären sollten, wie sie das vereinbaren können, die Familie und den Beruf. Das hat mich schon überrascht. Ja? Also da ist eine Entwicklung in so eine fast Hyperliberalität, die ist schon... Ja, das ist für mich sehr überraschend und ich frage mich eben auch, wohin das führen kann. Ja, ich finde es, ja. Aber diese Wertung, sage ich mal, die Einordnung, die möchte ich ja unbedingt dem Zuschauer und der Zuschauerin überlassen. Ja, das ist ja etwas, woran ich glaube, dass eben Erkenntnisse, wenn man sie selber ziehen kann, aus einem Film zum Beispiel, dass das sehr viel nachhaltiger ist, als wenn ich jetzt wieder als Autorin anfange, es zu werten und einzuordnen. Nein, es liegt alles offen da. Die anderen Politikerinnen. Es ist ja auch so, dass der Film durchaus auch so einen Dialog, wir haben ja mit der Montage eigentlich eine Art Dialog auch im Film geschaffen. Sie antworten also ihr auch. Man kann wunderbar sich selber ins Verhältnis setzen zu dem, was die Frauen sagen.
Jetzt haben wir ja schon über die Faktoren gesprochen, die diese Frauen verbinden. Was ich interessant fand, ein Faktor, der vielleicht nicht direkt angesprochen wird in der Dokumentation, das ist der Faktor Macht. Das sind ja sehr machtvolle Frauen, nicht wahr? Manuela Schwesig ist Ministerpräsidentin, Petri war Parteichefin, Yvonne Magwas ist Bundestagsvizepräsidentin. Was kann man lernen, wie diese Frauen mit Macht umgehen? Das ist ja auch eine Verantwortung, die sie tragen.
Ja, man sieht schon, dass auch das etwas sehr Ambivalentes ist. Man kann schon sehen, dass Frauen, um in bestimmte Machtpositionen zu kommen, auch männlich zugeschriebene oder eher männlich zugeschriebene Eigenschaften haben. Ja, was ganz normal ist, wenn man eben in einer bestimmten Struktur eine bestimmte Position erreichen will, hat das natürlich auch etwas nicht nur mit viel Arbeit und Energie und Durchhalten, sondern auch mit einer gewissen Anpassung an die Struktur, in der sie sich bewegen, zu tun. Gleichzeitig sieht man schon, dass sie eben auch versuchen, sie anders zu nutzen, andere Gesetzgebung, also all das wird ja im Film auch erzählt, ja, dass sie schon sich dieses Systems, in dem sie sich bewegen, zumindest drei von ihnen, sehr bewusst sind. Und dass es eben gilt, das zu verändern. Also das ist ja letztlich auch vielleicht eine der Dinge, die man so mitnehmen kann, dass es schon möglich wäre, diesen Politikbetrieb so zu verändern, dass alle Menschen, und ich nehme da jetzt mal auch die Männer unbedingt mit rein, die sich vielleicht auch zeitlich aufwendig um Kinder kümmern wollen, dass die trotzdem gleichberechtigt in so einer Struktur wie zum Beispiel den Bundestag arbeiten können. Wir wollen das doch auch. Wir wollen auch Alleinerziehende eigentlich, dass sie, also wir brauchen doch eigentlich jeden, wenn es darum geht, Gesetze und Entscheidungen für dieses Land zu treffen. Und dann muss man eben auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass all die überhaupt die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.
Regisseurin Sabine Michel sprach mit mir über ihren Dokumentarfilm Frauen in Landschaften, der derzeit im Kino zu sehen ist und der dieses Jahr auch schon beim Doc-Filmfest in München gefeiert wurde. Beim Doc-Filmfest von München bleiben wir auch noch, denn auch der große Gewinnerfilm des Festivals ist endlich in den deutschen Kinos zu sehen, Theater of Violence. Und es ist ein extrem interessanter Film, das sagt jedenfalls meine Vollbild-Kollegin Susanne Burg. Sie war nämlich im Mai auch in der Jury, die den Film ausgezeichnet hat. Erstmal hallo Susanne.
Ja, hallo. Hallo Patrick.
Theater of Violence heißt der Film. Es geht um den Prozess gegen Dominic Ongwen, der sich als erster ehemaliger Kindersoldat vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten musste. Was hat auf euch so den Eindruck gemacht, dass euch der Film überzeugt hat, um ihn auszuzeichnen?
Also wir fanden einfach, das ist ein sehr, sehr intelligenter Film über dieses Verfahren, über diesen Einzelfall, aber er eröffnet eben auch größere Fragen von Verantwortung, Schuld, Strafe, Versöhnung. Der Fall steht dann quasi so stellvertretend. Und dieser Einzelfall, da geht es eben um diesen Dominic Ongwen als führendes Mitglied der Lord's Resistance Army in Uganda, kurz LRA, einer christlichen Terrororganisation unter Joseph Kony, die Anfang der 2000er als brutalste Rebellengruppe der Welt galt. Und der Film begleitet eben diesen aufwendigen Prozess gegen Dominic Ongwen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und gleichzeitig geht der Film auch immer wieder nach Uganda, an die Schauplätze, in die Geschichte dieses ostafrikanischen Landes und macht dann eben immer komplexere Räume auf, stellt Fragen wie, naja, wie kann ein internationaler Strafgerichtshof Gerechtigkeit üben? Welche Rolle spielt das Völkerrecht in einem postkolonialen Gefüge? Was bedeutet das für den Prozess der Aussöhnung im Land? All das erzählt der Film sehr konkret, sehr scharfsinnig und sehr bildgewaltig.
Dieser Fall von Dominic Ongwen, der war ja auch bei uns in Deutschland relativ stark berichtet worden, war sehr präsent in den Medien. 2021 ist er ja zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Aber gib uns nochmal so ein Update, worum ging es denn genau bei dem Problem dieses Verfahrens?
Ja, seine Geschichte ähnelt leider anfangs der von geschätzt fast 100.000 Kindern in Uganda. Ongwen wurde als 9-jähriger Anzeiger von der LRA entführt, verschleppt und Joseph Conny, der Anführer, hat ihn wie die anderen eben auch mit unglaublicher Brutalität auf Linie gebracht in einer Mischung ja so aus Christentum, Hexerei und Folter, hat Dominic Ongwen dann zu einem treuen Soldaten ausgebildet und in dem Kampf ging es ja immer gegen die Truppen von Präsident Museveni in Uganda, aber auch gegen die Zivilbevölkerung. Der Konflikt war ein ethnischer. Museveni hat großflächige ethnische Säuberungen bei den Acholi durchgeführt, dieser Bevölkerungsgruppe im Norden von Uganda. Man schätzt, dass rund 2 Millionen Acholi in Camps gelandet sind. Und dieser ethnische Konflikt geht wiederum auf die britische Kolonialzeit zurück, denn die Briten haben diese ethnischen Konflikte geschürt. Und die LRA hat auf jeden Fall ihrerseits mit extrem großer Brutalität geantwortet. Folter, Vergewaltigung und Mord, das waren nur einige von 70 Verbrechen, für die Dominic Ongwen in Den Haag angeklagt war. 5 Jahre hat der Prozess gedauert und der Verteidiger hat die Linie vertreten, naja, Ongwen war in erster Linie Opfer, er ist entführt worden, gebrainwashed worden, er ist nicht verantwortlich dafür, welche Wendung sein Leben genommen hat. Die Gegenseite hat dann argumentiert, ja, mag sein, er war Opfer, aber das befreit eben nicht von der Schuld. Und diese Argumentation sehen wir auch im Film und dann eben immer wieder diese Orte in Uganda.
Ja, das ist interessant. Bei den Orten in Uganda sollten wir vielleicht nochmal vertiefend erzählen, weil das eine ist der Prozess, Den Haag, das ist quasi das danach. Aber was erzählt der Film denn, wenn er in Uganda ist, wenn er uns den Ort zeigt, woher er kam?
Also es gibt einen schillernden Protagonisten, nämlich Ongwens Verteidiger, Crispus Ayina. Der reist durch den Norden Ugandas, trifft verschiedene Parteien, zum Beispiel eine Ehefrau von Conny und ihre Töchter. Man sieht sie dann sehr verhalten über ihren Mann reden und es stellt sich irgendwann im Gespräch heraus, dass auch sie als Sklavin gehalten wurde, die Töchter das Ergebnis einer Vergewaltigung sind. Joseph Conny hält sich selbst versteckt. Seit 2005 gibt es auch einen internationalen Haftbefehl gegen ihn. Dann sehen wir in einem Dorf, wie Bewohner den Prozess in Den Haag im Fernsehen verfolgen. Und sie fragen dann, naja, warum ist eigentlich nur Ongwen angeklagt? Warum niemand sonst von der LRA? Warum niemand von den Regierungstruppen? Und da kommt eben diese schon erwähnte Frage auf, ob ein solches Verfahren wirklich für Gerechtigkeit sorgen kann oder nicht doch alte Wunden wieder aufreißt. Ob nicht diese restaurative Justice, also diese Wiedergutmachungsverfahren vielleicht ein besserer Weg werden. Welche Rolle kann in einer solchen Gemengelage eigentlich ein westliches Gericht haben? Also wie gesagt, also diese Fragen macht der Film auf, aber er schlägt sich dabei nie auf eine Seite. Es ist mehr, dass er immer wieder neue Türen aufmacht mit einer neuen Facette und einer neuen Dimension.
Das sind ja auch Fragen, die jetzt stark diskutiert werden im Zuge des Ukraine-Krieges, nicht wahr? Wie könnte man am Ende vielleicht mit einem Wladimir Putin umgehen vor so einem Gerichtshof? Aber lass uns mal zum einen die komplexe Geschichte etwas zur Seite stellen. Wie ist das denn mit den Bildern? Welche Visualität entwickelt der Film zu diesem sehr komplexen Thema?
Ich musste manchmal an The Act of Killing denken. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen da vielleicht noch Bilder in den Kopf kommen, dieser Dokumentarfilm von Joshua Oppenheimer über die Verbrechen in Indonesien. Hier gibt es in dem Film jetzt kein Reenactment der Verbrechen, aber die Bilder in Uganda sind auch fast surreal, überhöht. Es dreut häufig so ein Gewitter, es ist ganz dunkel, es windet und manchmal sieht man dann einen Jungen in bunten Klamotten vor diesem Gewitter stehen oder eine sehr, sehr eindrückliche Szene. In einem knallroten Anzug kommt ein Mann in ein Dorf, wie sich herausstellt, der spirituelle Berater von Joseph Conny. Und er sagt dann ganz offen, dass Conny seine Truppen im Exil um sich sammelt und auch bald wiederkommen wird. Ach, das wirkt irgendwie fast unwirklich, gleichzeitig eindrücklich. Es gibt so einen Einblick in diese Atmosphäre des Terrors, die da geherrscht haben muss. Also es geht viel um Atmosphäre, aber eben auch um eine Art bewusste Künstlichkeit. Dagegen geschnitten sind immer wieder diese kühlen Bilder von Den Haag. Es ist also sehr fragmentarisch. Es geht mehr so um ein dialektisches Bild. Also die beiden Filmemacher Emil Langball und Łukasz Konopa, die tun nie so, als würden sie eine einzig wahre chronologische Geschichtsschreibung schaffen. Also sie scheinen ihre Portion Walter Benjamin gelesen zu haben. Und auch das macht aber diesen Film so großartig, so komplex.
Theater of Violence heißt dieser Geheimtipp des Dokumentarfilms. Seit Donnerstag in einigen wenigen deutschen Kinos, aber über die nächsten Wochen wird der Film in immer mehr deutschen Städten gezeigt werden. Es lohnt sich also, nach Theater of Violence Ausschau zu halten. Susanne Burg hat ihn uns vorgestellt. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Unser Blick auf die aktuellen Dokumentarfilme, der bringt uns jetzt nach Österreich. In der österreichischen Filmwelt ist in den letzten Tagen eine sehr erregte politische Debatte ausgebrochen. Auslöser dafür sind zwei Dokumentarfilme über den früheren österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, die fast zeitgleich in die Kinos kamen. Dazu muss man wissen, in Österreich ist Sebastian Kurz bis heute eine politische Reizfigur. Für das linksliberale Lager ist er ein skrupelloser Machtmensch, der mit rechtspopulistischen Parolen Österreich in Richtung von Viktor Orbáns Ungarn führen wollte. Für Konservative ist Sebastian Kurz vor allem ein Opfer von Presse- und Justizkampagnen. Die beiden neuen Dokumentarfilme spiegeln exakt diese politische Spaltung des Landes wider. Dem einen Film wird linke Propaganda vorgeworfen, den anderen sehen Kritiker als Versuch, ein politisches Comeback von Kurz vorzubereiten. Christian Berndt über Österreich politischen Dokumentarfilmstreit.
Die Premiere des zweiten Films über Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Mittwochabend zahlreiche türkise Prominenz ins Wiener Artis-Kino gelockt.
Die kürzliche Premiere von Kurz, der Film, nannte man in der österreichischen Presse ein Klassentreffen früherer ÖVP-Prominenz und einen Schaulauf für Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Dem Regisseur des Films, Sascha Köln-Reitner, gefällt das so wenig wie der Vorwurf, der Film solle ein politisches Comeback von Kurz vorbereiten helfen.
Das ist mehr als unglücklich und das schmerzt mich persönlich sehr. Ich hätte niemals einen Film gemacht, der aus der ÖVP-Nähe entstanden ist, geschweige denn, der ein Comeback für Sebastian Kurz vorbereiten sollte. Dass es jetzt eine gewisse Vereinnahmung gibt, dagegen kann ich mich leider Gottes nicht verwehren.
Mit dieser Vereinnahmung hätte der Regisseur, der bisher Sport- und Werbefilme gedreht hat, allerdings rechnen müssen, meint die Redaktionsleiterin Politik der österreichischen Wochenzeitung Falter, Barbara Todt.
Alle, die bei der Premiere waren, treten ja auch im Film auf. Also wenn ich einen Film drehe und dann feststelle, dass die gesamte Clique von Sebastian Kurz mir gerne und lange Interviews gibt, dass mir sogar Leute Interviews geben, gegen die gerade ermittelt wird, das ist ja durchaus ungewöhnlich, dann ist es schon merkwürdig zu glauben, das wird am Ende kein Kurz-Klassentreffen und kein Kurzfest.
Dagegen hatten Kurz und sein Umfeld Interviewanfragen für einen anderen Film abgelehnt, in dem auch Barbara Todt als Interviewpartnerin auftritt. Projekt Ballhausplatz. Der Regisseur Kurt Langbein ist als kritischer Dokumentarfilmer bekannt. Deshalb, so vermutet er, habe Kurz wohl entschieden, bei Köln-Reitners Film mitzumachen, nachdem er erfahren hatte, dass Langbein einen Film über ihn macht.
Der Zeitablauf war so, dass ich im Dezember begonnen habe, die ÖVP-Politiker zu befragen, ob sie nicht Interviews geben, und die Dreharbeiten für den anderen Film haben meines Wissens im März begonnen.
Dass Köln-Reitners Film dann auch noch ganz überraschend 2 Wochen vor Langbeins Dokumentarfilm in die Kinos kam, gilt Beobachtern nicht als Zufall.
Und es ist auch kein Zufall, dass er gut 3 Wochen vor dem Prozessbeginn gegen Sebastian Kurz wegen einer Falschaussage beginnt.
Regisseur Köln-Reitner dagegen sagt, der Kinostart seines Films hätte nichts mit Langbeins Film zu tun.
Der Kinostart ist schon vorher festgestanden. Da wurde noch gar nicht verlautbart, wann Kurt Langbeins Film ins Kino kommt. Also es ist tatsächlich vollkommen unabhängig davon.
Auf jeden Fall könnten beide Filme gegensätzlicher kaum sein. Langbein schildert in Projekt Ballhausplatz Kurz als einen Politiker, der den Diskurs stark nach rechts verschoben hat und auf bisher nicht dagewesene Weise versuchte, die Medien zu kontrollieren. Wenn etwa der frühere ORF-Chefredakteur Paul Tesarek im Film erzählt, wie Kurz ihm nach einem kritischen Fernsehinterview drohte.
Sagt er, wollen Sie uns so richtig provozieren? Wollen Sie einen offenen Krieg mit uns? Bumm. Habe ich noch nie von jemand anderem erlebt und ich habe in 36 Jahren sehr viele Menschen interviewt. Ja.
Langbein meint, Kurz wollte Österreich in eine autoritäre Richtung bewegen, wie es Orbán in Ungarn vorgemacht habe. Während Langbein die Ära Kurz vor allem von Kurz kritischen Kommentatoren analysieren lässt, folgt Köln-Reitner im Wesentlichen Kurz eigener Erzählung.
Diese Entscheidung ist im Schnitt auch immer in der Mitte gestanden. Wird es mehr Porträt, wird es mehr politische Abhandlung? Und ich habe mich dann dafür entschieden, dass es dramaturgisch interessanter ist, eben mehr in Richtung Porträt zu gehen.
Es kommen im Film zwar auch kritische Stimmen über Kurz zu Wort, allerdings nur marginal im Vergleich zu den Kurz-Anhängern.
Dass zwischen Kurz-Befürwortern und Kritikern keine Parität herrscht, heißt für mich nicht, dass die Kritikpunkte eben weniger wert wären, weil es eben aufgrund der Porträtform für mich auch einen Kosmos beschreibt und Wertehaltungen und Geisteshaltungen beschreibt, die man kritisieren muss.
Die Aussagen von Kurz seien selbstentlarvend, meint Köln-Reitner. Aber ob die oft unwidersprochenen Aussagen von Kurz tatsächlich entlarvend aufs Publikum wirken, darf bezweifelt werden. Und da im Film auf kritische Kommentare oft relativ relativierende Einlassungen von Kurz-Mitstreitern folgen, wirkt das Ergebnis wie Werbung für Kurz. Inzwischen haben sich einige der kritischen Interviewpartner vom Film distanziert.
Ich kaufe dem Regisseur ab, dass er einen entlarvenden Film über Sebastian Kurz drehen wollte. Wir kennen jetzt das Endergebnis. Das ist ein Imagefilm und das lässt für mich eigentlich nur den Schluss zu, dass er benutzt wurde.
Für Verwunderung sorgt auch, dass Köln-Reitners Film auf öffentliche Förderung verzichtet hat, was für einen österreichischen Dokumentarfilm sehr ungewöhnlich ist. Köln-Reitner sagt, der Film sollte ursprünglich an Streamingdienste verkauft und schnell fertig werden. Deshalb habe man auf Förderung verzichtet. Warum eine deutsche Produktionsfirma den Film angeblich vollständig vorfinanziert hat, darüber wird spekuliert. Langbein vermutet politische Motive. Barbara Todt rät, sich beide Dokumentarfilme anzuschauen.
Wenn man Österreich verstehen will, so wie es jetzt gerade funktioniert, sollte man sich zuerst den Film vom Langbein anschauen, den kritischen, und sich dann den Imagefilm geben. Dann kriegt man in der Zusammenschau ein ganz gutes Bild.
Christian Berndt brachte uns den großen Dokumentarfilmstreit aus Österreich näher, der dort in den letzten Tagen alle Schlagzeilen der Medien bestimmt hat. Ein wirkliches Ende der Aufregung ist noch nicht in Sicht. Nur so viel weiß man zurzeit, dass der Imagefilm pro Kurz derzeit kaum wahrgenommen wird. Vorstellungen in leeren Kinosälen mit vielleicht 8 bis 9 Zuschauern sind laut einigen Kinobetreibern keine Seltenheit. Und damit geht Vollbild für diese Woche zu Ende. Mehr Kino im Radio dann an dieser Stelle in 7 Tagen wieder.